ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jasser Speck. Heute Vormittag kam im Amtsgericht in Berlin-Mitte ein Stück Berliner Immobiliengeschichte unter den Hammer. Das Quartier 206. Nach der Wende wurde das Projekt gefeiert als ein Symbol des neuen, luxuriösen Berlins. Auf 187 Millionen Euro ist der Verkehrswert festgesetzt. Das Höchstgebot lag heute aber deutlich darunter, berichtet rbb24-Reporterin Johanna Sagmeister.
In der öffentlichen Sitzung wurden zwei Gebote für das Quartier 206 abgegeben. Erst 39 und dann 40 Millionen Euro. Die Interessenten sind zwei Holdinggesellschaften aus Luxemburg. Ihre Angebote liegen deutlich unter dem Verkehrswert von 187 Millionen Euro. Und das für eine Immobilie, die mal zu einer der exklusivsten der Stadt gehörte. 1996 wurde das Luxuskaufhaus eröffnet. Seit 10 Jahren steht die Mall aber bereits in großen Teilen leer. Der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Mitte, der SPD-Politiker Ephraim Gothe, sagte im rbb24-Inforadio, man müsse die Friedrichstraße insgesamt wieder attraktiver machen. Dazu gebe es gute Vorschläge.
Es soll ja eine Verkehrsfläche werden auf der Straße, wo Fahrräder und Autos gleichberechtigt fahren können mit Tempo 20. Die Bürgersteige sollen verbreitert werden, es soll Bäume geben, es soll Außengastronomie geben.
Im Jahr 2011 wurde das Quartier 206 bereits unter Zwangsverwaltung gestellt. Seitdem gab es bereits mehrere Zwangsversteigerungen, die aber scheiterten. Auch die heutige Versteigerung wurde von den beiden Hauptgläubigern, der Credit Suisse Bank und dem Finanzamt Berlin, vertagt, erklärt Amtsgerichtssprecher Sebastian Jungnickel.
Nachdem dann keine weiteren Gebote mehr eingingen, beantragten dann die Gläubigerinnen und die Schuldnerinnen übereinstimmend, heute nicht über den Zuschlag zu entscheiden.
Am kommenden Freitag wird in einer weiteren öffentlichen Sitzung dann bekannt gegeben, ob es zu der Versteigerung der Immobilie für 40 Millionen Euro kommt oder nicht.
Informationen von rbb24-Reporterin Johanna Sagmeister. Potsdam plant die Einführung von Lizenzgebühren für E-Scooter. Die Anbieter sollen pro Roller eine Jahresgebühr zahlen. Dadurch soll die Stadt aufgeräumter werden. Angenehmer Nebeneffekt: Potsdam nimmt etwas Geld zusätzlich ein. rbb24-Reporter Felix Moniak hat sich die Idee genauer erklären lassen.
Mit dem Smartphone in Sekunden ausgeliehen und genauso schnell wieder abgestellt. Leihroller sind super praktisch, aber in Potsdam sorgen sie auch für Unmut, weil sie im Weg stehen, weil sie überall sind, weil sie das Stadtbild verunschönern. CDU und SPD wollen das ändern mit einer Gebühr. CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Fierich.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen lenkend in den Stadtraum eingreifen. Und es zeigt ja immer wieder die Problematik, umgefallene Roller, im Weg stehende Roller. Und da müssen wir einfach ran. Und ich glaube, die Lizenzgebühr und diese Sondernutzung, die wir dann erheben, die ist eine Chance, da ein bisschen Ordnung reinzubekommen.
In Köln wird das schon gemacht. Bis zu 130 Euro kostet die Lizenz den Anbieter pro Roller dort im Jahr. In Potsdam wird erstmal diskutiert, aber 50 Euro kann sich die CDU vorstellen. Anbieter Voy sagt:
Klar ist, wenn Kosten deutlich steigen, bleibt das nicht folgenlos. Dann müssen Angebote angepasst werden, etwa durch kleinere Geschäftsgebiete, weniger Fahrzeuge oder höhere Preise. Am Ende trifft das vor allem die Nutzerinnen und Nutzer.
Und Konkurrent Bolt meint, Gebühren seien denkbar, müssten aber im Verhältnis zu anderen Nutzungsgebühren stehen, also zu Parkausweisen zum Beispiel. Allerdings, die Erfolgsaussichten einer Gebühr sind unklar. Deshalb gibt es auch weitergehende Ideen, etwa ein Anreizmodell nach schwedischem Vorbild, so Fierich.
In Stockholm ist es so, dass man günstiger wird, wenn man in Parkstationen den abstellt. Also die Stadt hat sich mit den Verleihern zusammengesetzt und hat gesagt, Mensch, wo könnten denn Parkstationen sein, damit wir ein bisschen Ordnung reinbekommen. Und wenn ich meinen Roller ordentlich in dieser Parkstation abstelle, dann wird es für mich günstiger.
Also ein bisschen so wie Pfandflaschen zurückbringen. Dass die Stadt die Lizenzgebühr einführen wird, ist beschlossen. Nur das Wann und Wie ist noch offen.
Aus Potsdam war das rbb24-Reporter Felix Moniak. Nach 5 Jahren Bauzeit ist ein Großprojekt an der Frankfurter Europa-Universität Viadrina endlich fertig. Das, was einst die Mensa am Audimax war, dem größten Hörsaal der Europa-Uni, ist jetzt ein Coworking-Space. Mit 1500 Quadratmetern Fläche und der bescheidenen Summe von 17,5 Millionen Euro ist ein neuer Ort der Begegnung und zur kreativen Entfaltung entstanden. Für wen der Ort ist und was sich die Beteiligten davon versprechen, rbb-Reporter Stefan Kunze war bei der Eröffnung dabei.
Der neue Ort im Zentrum der Stadt, direkt neben dem Audimax, ist nach Ansicht von Brandenburgs Wissenschaftsministerin
in der Dimension, auch in der Architektur und auch in der Konzeption sicherlich einmalig. Also es sind ja alte Bestandteile wieder aufgenommen worden, es ist ja nicht alles abgerissen worden, sondern es hat sich neu gefügt.
Sagt Manja Schüle, die gebürtige Frankfurterin, kennt
das Gebäude noch als Mensa, in der Tat.
Als das Gebäude noch zum Kongresshotel gehörte, hat sie dort sogar ihren Abiball gehabt, wie auch Peggy Walter. Die Architektin ist zuständig für das Gebäudemanagement der Viadrina und führt stolz durch die neuen Räumlichkeiten.
Also hier sind wir am Herzstück des Coworking Space. Hier haben wir 15 Carrels, die alle unterschiedlich groß sind. Eine Person kann arbeiten in diesem Carrel oder eben auch bis zu 20 Personen.
15 dieser sogenannten Carrels stehen zur Verfügung. Die Glasboxen können als Raum stundenweise gebucht werden über eine Uni-App. Mit Blick auf die Studienbedingungen und die Attraktivität der Europa-Uni hofft die Vizepräsidentin der Viadrina, Gianni Nüken.
Für die Viadrina kann dieser Ort echt einen Unterschied machen, weil das nicht unbedingt üblich ist. Jede Universität hat eine Bibliothek, aber nicht jede Universität hat Lernräume, wo die Studierenden selbst sich arrangieren können, sich selbst die Räume gestalten können.
Bisher gab es an der Viadrina dafür nicht ausreichend Räume, so Nüken, die sich seit 10 Jahren für den Umbau der einstigen Mensa zu einem anderen Lernort eingesetzt hat.
Sie konnten bisher natürlich in der Bibliothek lernen, aber da lernt man ja alleine. Und da spricht man nicht so viel mit anderen, da diskutiert man nicht. Und dafür genau ist der Coworking Space. Der heißt halt nicht Alone Working Space, sondern Coworking Space.
Und der präsentiert sich auf 1500 Quadratmetern Fläche mit viel Glaswänden und Lichtfenstern und nackten Betonwänden, die wieder in den Urzustand versetzt wurden. Zum Urzustand gehören auch 137 Lampen vom gleichen Typ, der auch im Palast der Republik hing.
Das sind recht seltene Leuchten, die kriegt man heutzutage nicht mehr. Und das, was wir an Bestand noch hatten, haben wir dann so zusammengefasst, dass man das in so ein paar Bereichen ordentlich zusammenstehen hat.
Sagt Lukas Stüwe vom für die Gestaltung zuständigen Architekturbüro Scheidt-Kassbusch. Die haben auch die 10 Meter breite Hinterglasmalerei von Eberhard Hückstedt prominent am Eingang platziert. Diese war in den 70er Jahren schon in der errichteten Bezirksparteischule und danach in der Mensa zu sehen.
Die Frankfurter verbinden wirklich diese beiden Elemente mit dem Gebäude.
Sagt Viadrina Gebäudemanagerin Peggy Walter und ist sich sicher.
Für uns ist es eben eine Bereicherung, ein Schatz, diesen Raum, dieses Gebäude jetzt mit dem Licht für die Studenten nutzbar zu machen. Also besser geht's doch gar nicht.
Und was halten die Studierenden von ihrem neuen Lernort, dem Coworking Space?
Sehr schön geworden. Also ich finde es sehr modern. Und ich kann mir gut vorstellen, hier ab und zu mal zu lernen.
Cool, also ich mag diese Bauhausarchitektur. Was mir noch ein bisschen fehlt, sind Tische.
Diese kleinen Räume für Gruppenarbeit, das ist wirklich eine coole Idee.
Und das Mosaik am Eingang ist sehr schön. Also es zeigt ja eine Gesellschaft, wie wir sie hoffentlich in Zukunft kreieren mit diesem tollen Coworking Space.
Das sagen Studierende der Europa-Universität Viadrina zum neuen Coworking Space, der ja mal eine Mensa war. Dieser steht vor allem den Studierenden und Mitarbeitern der Viadrina offen und soll auch für Veranstaltungen von Europa-Uni und Stadt genutzt werden. RBB-Reporter Stefan Kunze hat berichtet. In Berlin fehlt es an Wohnungen. Das ist ja soweit erstmal bekannt. Mehr Wohnungen bauen wäre da natürlich eine Lösung, aber das zieht sich wegen der Genehmigungsverfahren oft sehr lange hin. In Prenzlauer Berg am Thälmannpark will ein Investor schon seit fast 15 Jahren bauen, bekam aber keine Genehmigung. Jetzt gibt es eine Einigung mit dem Bezirk und alles soll ganz schnell gehen. Unsere Landespolitikreporterin Pauline Pieper hat sich angeschaut, was dort geplant ist.
Noch parken auf der Brache am S-Bahnhof Greifswalder Straße Autos. Bald soll hier ein Gymnasium entstehen und viele neue Wohnungen. Der Bezirk Pankow hat sich mit dem Investor auf einen Entwurf für die Bebauung des Geländes am Ernst-Hellmann-Park geeinigt. Investor Christian Jerome erklärt den Plan.
Unsere Grundidee war, dass wir den Güterbahnhof in Prenzlauer Berg von 1870 erhalten, als Herzstück erhalten. Und drumherum, also dort, wo früher die Gleise waren, dass wir dort Wohnraum errichten. Für die kleinen Geldbeutel und für großen.
Rund 120 Sozialwohnungen sind geplant, vermietet von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Größtenteils sollen aber Mikroapartments entstehen, zu Mieten von 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Anders, so der Investor, ließen sich die Baukosten kaum refinanzieren. Vorgesehen sind ein langgezogener Wohnriegel und auch ein Hochhaus. 6 Architekturbüros sollen dafür jetzt Entwürfe liefern.
Es soll was Besonderes werden, insofern, dass wir eine schöne Architektursprache wählen und soll kein Schuhkarton werden.
Sagt Investor Jerome. Das Hochhaus soll maximal 60 Meter hoch werden, sowie die anderen denkmalgeschützten Hochhäuser im Ernst-Thälmann-Park. Bis September soll der Siegerentwurf feststehen, ab nächstem Jahr gebaut werden. Auch der grüne Baustadtrat von Pankow, Cornelius Bechtler, will, dass es nun schnell geht.
Also wir sind sehr ambitioniert, weil wir planen ja schon ein bisschen länger da an der Stelle. Und deswegen haben wir in Betracht gezogen, den Bauturbo dort einzusetzen.
Den Bauturbo hat die Bundesregierung vergangenes Jahr eingeführt. Mit ihm können Wohnungsbauprojekte innerhalb weniger Monate genehmigt werden. Wenig begeistert von der Beschleunigung dürfte der Kulturverein sein, der auf dem Gelände unter anderem einen Club und einen Kinderzirkus betreibt und gehen muss, sobald die Baugenehmigung da ist. Lediglich einen Skatepark will der Investor erhalten. Neben den Wohnungen sind auch ein Supermarkt, Gastronomie und kleine Geschäfte vorgesehen. Bei den Anwohnern auf der Greifswalder Straße gehen die Meinungen auseinander.
Keine schlechte Idee, wir brauchen Wohnraum. Und gerade hier, wir brauchen WBS-geförderte Wohnung.
Können Sie bei Thiermann bauen, da ist genug Platz. Den brauchen wir nicht mehr.
Ob das schön wird, weiß ich nicht. Die Grünflächen gehen halt alle weg. Und für mich als Hundebesitzer ist es schade.
Läuft alles nach Plan, sollen die neuen Wohnungen laut Investor in 2 bis 4 Jahren fertig gebaut sein.
Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Britta Wulff und Silja Srutke. Den Begriff Veteran kennen wir eher aus Amerika. Aber auch bei uns ist jeder aktive oder ehrenhaft aus der Bundeswehr Ausgeschiedene ein Veteran oder eine Veteranin. Einige von ihnen treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Austausch in der Gemeinde Wustermark. Eine Initiative unter anderem von Michael Gebel.
Niemand von uns ist in ein Reisebüro gegangen und hat gefragt, wo herrscht Bombenstimmung. Buchen wir mal 6 Monate, sondern wir sind da im Namen des deutschen Volkes hingeschickt worden. Wenn dann der eine oder andere mit Komplikationen zurückkommt, dann muss das deutsche Volk auch dafür gerade stehen.
Wenn allerdings von dieser Seite nicht genug kommt, dann muss man selbst aktiv werden. Das ist ein Lebensmotto von Michael Gebel. Seine Dienstzeit bei der Bundeswehr endete im Dezember, nach 45 Jahren. Professionelle Unterstützung nach traumatischen Erlebnissen ist wichtig, meint er. Und?
Wichtiger ist noch ein Netzwerk aufzubauen, sodass man auch Hilfe untereinander hat. Vor allen Dingen gerade zu Tageszeiten, wo vielleicht der Psychologe oder der psychologische Dienst nicht gerade ansprechbar ist. Und am Ende die Selbst- und Kameradenhilfe. Ne? Man hilft sich komischerweise, wenn man was für andere macht, hilft man sich auch immer so ein kleines Stück selbst.
Einmal im Monat organisieren Michael Gebel und andere Bundeswehrangehörige in Elstal ein Frühstück für Veteranen. Der Raum wird ihnen kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Mit einer Spende werden Kaffee und Brötchen bezahlt. Manchmal kommen nur 10, manchmal aber auch 40 Leute zusammen. Manche in Uniform, andere in Zivil. Einer der Teilnehmer ist heute Marco Schulz. Er ist schon lange krankgeschrieben. Die Erlebnisse während seiner Auslandseinsätze belasten ihn auch heute noch, viele Jahre danach.
Wenn man das erlebt hat, oder bestimmte Dinge erlebt hat, ja, man will ja drüber reden. Also in Bosnien und Kosovo war es halt viel Elend. War ja in der Nachkriegszeit, nur, wo wir unten waren, also kurz nach dem Krieg. Und das nimmt dann doch schon mit. Also wir mussten mit an die Massengräber ran und ja.
Christian Schaffran ist ebenfalls beim heutigen Veteranenfrühstück dabei. 8 Jahre war er bei der Bundeswehr, 3-mal in Afghanistan. Er hat die Einsätze gut verarbeitet, sagt er. Heute ist er Notfallsanitäter bei der Feuerwehr.
Ich glaube, dass eine gesunde Veteranenkultur wichtig ist. Ja, wir sehen es in anderen Ländern der Welt, wo das schon so ein bisschen anders gehandhabt wird. Ne? So ein bisschen, ich sag mal, traditioneller. Ja, natürlich haben wir als Mitteleuropäer, speziell als Deutsche, halt auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Problem mit Traditionen aufgrund unserer militärischen Vergangenheit und aufgrund der Weltkriege. Ja, das muss man auch mal ganz klar so benennen. Aber ich finde, das muss man auch ganz klar trennen.
Anfangs waren einige Einwohner der Gemeinde etwas verwundert, warum an manchen Samstagen so viele Uniformierte, Motorräder und Fahnen hier zu sehen sind.
Ja, natürlich gibt es Leute, die fragen, was macht ihr hier eigentlich? Aber die stellen auch relativ schnell in den Gesprächen dann halt fest, dass wir absolut unpolitisch sind und dass es uns halt um die Sache der Erinnerung geht. Ne? Und dass halt auch eine gesunde Erinnerung stattfindet. Ne? Außerhalb von politischen Wertungen, außerhalb von Symbolik, die eventuell missverstanden wird. Und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut hier.
offen miteinander umgehen und offen nach außen sein. Für manche ist das nach oder während der Dienstzeit nicht einfach. Viele Veteranen haben das Gefühl, ihr Umfeld nicht mit traumatischen Erlebnissen belasten zu können. Deshalb ist auch Marco Schulz dankbar, hier einen Ort mit Verständnis gefunden zu haben.
Ich kann mich hier aussprechen über meine Themen, die mich belasten, wie zum Beispiel jetzt die Einsätze etc. Das tut mir halt gut.
Im Juni zum Veteranentag gibt es dann in der Gemeinde Wustermark ein großes Fest für Veteranen, ihren Familien und Freunden.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.